Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zuerst auf den Predigttext hören. Der Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 1 bis 28. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 1 bis 28. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitliche Geburt bin, denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Denn dann sind auch die, die in Christus Entschlafenen, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle so in alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Lasst uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, segne dieses Wort jetzt an uns. Sprich in unsere Herzen hinein, stärke unsere Hoffnung auf dich, auf Christus, auf diese ewige Herrlichkeit, die uns erwartet. Und wir bitten dich für alle, die jetzt hier zuhören, zuschauen, die dich noch nicht kennen, Herr Jesus, jedenfalls noch nicht wirklich vom Herzen an dir hängen. Herr, öffne ihr Herz und bewirke mit diesem Wort über deine Auferstehung ihre geistliche Auferstehung. Amen. Er ist ein Prediger der alten Schule, der aber gewagt wie immer spricht. Er ist nicht beliebt und dennoch ist die Welt sein Aufgabengebiet und er bereist jeden Winkel der Erde und spricht in jeder Sprache. Er besucht die Armen, ermahnt die Reichen, predigt zu Menschen jeder Religion und zu denen, die keine haben. Und das Thema seiner Predigt ist immer dasselbe. Er ist ein redegewandter Prediger, der oft die Gefühle wie kein anderer berührt und Augen, die niemals weinen, zu Tränen rührt. Niemand kann seine Argumente widerlegen. Auch gibt es kein Herz, das von seinen Aufrufen unbewegt bliebe. Er zerschmettert mit seiner Botschaft Leben. Die meisten Menschen hassen ihn. Jeder fürchtet ihn. Sein Name? Tod. Jeder Grabstein ist seine Kanzel. Jede Zeitung druckt seinen Text. Und eines Tages wird jeder von euch seine Predigt sein. Das ist auch das Thema unserer Tage, oder? Der Tod und die Angst vor dem Tod. Die meisten nehmen fast jede Notstandsverordnung in Kauf. Ja, bloß nicht anstecken. Bloß nicht das Leben in Gefahr bringen. Bloß den Sicherheitsabstand einhalten. Je mehr die Regierungen die Grundgesetze außer Kraft setzen, desto mehr Zustimmung scheinen sie laut Umfragen zu haben. Und andererseits wächst jeden Tag die Hoffnung oder jedenfalls der Wunsch auf ein Leben nach Corona. Dass es endlich alles vorbei ist, dass wir uns wieder frei bewegen können, ohne Angst vor der Regierung, vor den Nachbarn oder eben vor der Ansteckung. Ja, der Exit muss diskutiert werden. Er muss geplant werden. Das wird gefordert. Viele reden jetzt schon über die Zeit oder über ein Zeitalter nach Corona. Denn dann wird ja vieles ganz anders werden. So jedenfalls die Meinungen. Und ich kann mir die Schlagzeilen schon gut vorstellen. Corona hat uns hart bedrängt. Aber nun werden wir uns mit vereinten Kräften wieder erheben. Wir werden unser Land, wir werden Europa, wir werden die ganze Welt wieder aufbauen. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Vielleicht können wir sogar schon die Reden, die wir jetzt demnächst von den Politikern hören werden, schon vorhören aus den einschlägigen Katastrophenfilmen der letzten Jahrzehnte. Zum Beispiel im Film Deep Impact spricht am Ende der Präsident der Vereinigten Staaten Folgendes zu diesem halb oder fast zerstörten Land. Viele Helden sind gestorben, aber wir werden sie niemals vergessen. Jeder Stein, den wir verbauen, wird ein Denkmal für sie sein und jedes Samenkorn, was wir aussehen. Wir wollen sie ehren, indem wir unseren Kindern ein Gefühl des Dankes vermitteln für das, was wir zurückerhalten haben. Unseren Planeten, unsere Erde, unsere Heimat. Also lasst uns anfangen. Oder wenn ihr es lieber klassisch mögt, von Corona befreit sind Schule und Heim. Durch der Regierung starken gebietenden Blick. In Europa grünet Hoffnungsglück. Das alte Virus nach aller Pein zog sich in raue Berge zurück. Ja, wir werden uns wieder erheben. Und wenn wir nur der richtigen Weltanschauung endlich glaubten, der richtigen Politik, wenn wir ihr widerspruchslos folgten, dann würden wir einer glorreichen Zukunft entgegengehen. Wir müssen nur daran glauben und Einschränkungen, Auflagen und Steuerung in Kauf nehmen, dann blüht der Menschheit eine herrliche Zukunft. Ich glaube, das sind so die beiden Pole unserer Gesellschaft, die beiden Seiten, die hier alles am Laufen halten, die alles voranbringen. Auf der einen Seite die Angst vor dem Tod und auf der anderen Seite die von vielen Politikern, Regierenden, Pfarrern, Künstlern und allen möglichen Leuten verbreitete Hoffnung auf eine bessere, auf eine glorreiche Zukunft. Ja, Ja, auf einen Neuanfang. Wir werden diese Krisen meistern, auch diese Krise. Und dann wird es einen Neuanfang geben. Warum? Aufgrund unseres Zusammenhalts, aufgrund menschlicher Kraft und Weisheit, aufgrund des Guten im Menschen. Natürlich werden nicht alle so positiv denken. Es gibt als Gegenseite zu dieser Angst vor dem Tod natürlich auch noch diese pessimistische, fast ja eigentlich fatalistische Sichtweise. Durch die Erkenntnis, dass man dem Tod letztendlich doch nicht entgehen kann. Es ist doch alles eitel und Haschen nach Wind. Steht schon in der Bibel. Durch die Erkenntnis, dass es eben nicht besser wird, dass es nicht bergauf geht, sondern dass alles letztlich immer schlechter wird. Wer weiß, was auf uns zukommt. Und diese Sichtweise ist natürlich mit der weit verbreiteten Lebensweise verbunden. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und vielleicht ist es auch eine Mischung daraus, dass man sagt, ja, die da oben, die Verantwortlichen, die sollen sich jetzt mal um diese bessere Zukunft kümmern und solange können wir hier das Leben genießen. Solange es noch irgend geht. Liebe Geschwister, wir feiern heute Ostern. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben eine feste Hoffnung. Nicht nur auf ein Leben nach Corona, sondern auf ein Leben nach dem Tod. Wir stehen eben nicht mehr in dieser Spannung zwischen der Angst vor dem Tod und einer trügerischen Hoffnung auf die Zukunft, auf irgendeine Besserung. Christus hat den Tod überwunden und er war nur der Erste. Viele werden ihm folgen. Wir werden ihm folgen. Leider dürfen wir uns heute nicht persönlich treffen. Aber wir dürfen wissen, wir werden die Ewigkeit miteinander in Herrlichkeit bei Gott verbringen. Und das nicht schwebend auf irgendwelchen Wolken, wo wir uns nach 10.000 Jahren vielleicht doch irgendwann langweilen könnten, sondern mit einem neuen, unvergänglichen, vollkommenen Auferstehungsleib in einer neu wieder erschafften, auf einer neuen Erde, ohne Leid, ohne Not, ohne Tod, ohne Sünde. Ja, auch wenn wir jetzt zu Hause vor den Bildschirmen sitzen und nicht in unseren geschmückten Gemeindesälen, wir haben Grund zur Freude und zum Jubel. Wir feiern diesen Ostersonntagsgottesdienst. Und das umso mehr, weil unsere Hoffnung nicht nur einfach schön ist, sondern weil sie begründet und sicher ist. Wir hoffen nicht auf die Auferstehung und das ewige Leben, wie einige halt in diesen Tagen auf ein baldiges Ende der Corona-Krise hoffen oder manche vielleicht einfach nur auf schönes Wetter heute Nachmittag und keiner weiß, ob es kommt. Wir hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Und dieses Hoffen ist mehr mit einem erwartungsvollen Warten zu vergleichen. Es wird kommen, diese Verheißung wird sich erfüllen, definitiv. Wir wissen auch nicht wann, wir wissen auch nicht, was wir bis dahin noch alles durchstehen müssen. Aber wir wissen, dass wir auferstehen werden. Warum? Warum ist das so sicher? Nun, die Antwort lautet, weil Christus auferstanden ist. Das ist unser erster Punkt heute Morgen. Wir haben begründete Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. Und der erste Unterpunkt, die Auferstehung Jesu ist das deutliche Zeichen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Ja, klar, wer aufersteht, der hat den Tod besiegt. Ja, und Jesus war wirklich tot. Blut und Wasser floss aus seiner Seite, als er da von den Soldaten mit der Lanze hineingestochen wurde. Ja, Soldaten, die sich mit dem Tod auskannten, die haben seinen Tod offiziell bestätigt. Dann wurde Jesus in eine Grabhöhle bestattet. Dann wurde ein großer, schwerer Stein davor gewälzt. Dann wurden noch Soldaten davor gestellt. Aber das alles konnte nicht verhindern, dass Jesu Herz am dritten Tag danach wieder anfing zu schlagen. Dass Jesus seine Augen geöffnet hat. Und diese Grabhöhle verlassen hat und leer zurückließ. Aber warum konnte er den Tod besiegen? Weiter hinten in diesem Kapitel 15 lesen wir ab Vers 54, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit kommen wir zum zweiten Unterpunkt. Wir haben eine begründete Hoffnung, weil die Auferstehung Jesu das deutliche Zeichen ist, dass Christi Opfer ausreichend war, dass Gott sein Opfer, seinen stellvertretenden Tod für uns angenommen hat. Wir haben es Karfreitag und wir haben es auch schon Palmsonntag wieder sehr deutlich gehört. Jesus ist doch nicht aufgrund eines Justizirrtums, aufgrund vielleicht der Korruption oder den damaligen Führern, auch noch nicht mal letztlich aufgrund des Hasses dieser Führungsschicht gegen Jesus, dort am Kreuz gestorben. Er ist dort gestorben, weil er dort nach Gottes Willen unsere Sünden getragen hat, auf sich genommen hat, die Strafe dafür abgetragen hat. Das war der Grund. Und so, eben genau so hat er den Tod selbst den Stachel genommen. Er hat die Macht des Todes über uns genommen. Ja? Der Tod, der ewige Tod, das ewige Gericht ist doch Gottes Strafe über unsere Sünde. Ja? Römer 6, Vers 23, der Sündelohn ist der Tod. Aber weil Jesus diese Strafe auf sich genommen hat, sind wir davon befreit. Ja, wir werden auch noch sterben. Aber der Tod wird uns zum Eingangstor in das Leben. Erinnert euch an die Predigt von Karfreitag. Ja, dieser Schächer, dieser Verbrecher, der dort neben Jesus am Kreuz hing. Auch voller Schmerzen, voller Not, voller Angst, voller Pein. Und er dann diesen Zuspruch von Jesus bekam. Noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Und der wusste, jetzt wird mein Tod nur noch das Durchgangstor in die ewige Herrlichkeit. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Und nochmal, die Auferstehung Jesu ist der eindeutige Beweis dafür, dass Gott Jesu Opfer am Kreuz anerkannt hat. Es ist ausreichend. Es rechtfertigt uns. Wir lesen im Römer Kapitel 4 ab Vers 24. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und damit kommen wir zu einem dritten Unterpunkt, warum wir diese feste, begründete Hoffnung haben, weil Jesu Auferstehung unweigerlich bedeutet, dass auch wir auferstehen werden. Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesu Auferstehung war erst der Anfang. Seine Auferstehung ist die Grundlage für unsere Auferstehung. Der Theologe Erich Sauer, manchen ist er vielleicht noch bekannt, hat dazu geschrieben, das derzeitige Zeitalter ist Ostern. Es beginnt mit der Auferstehung des Erlösers und endet mit der Auferstehung der Erlösten. Dazwischen liegt die geistliche Auferstehung all derer, die durch Christus zum Leben berufen werden. So leben wir zwischen zwei Ostern. In der Kraft des ersten Ostern gehen wir diesem letzten Ostern entgegen. Herrlich! Paulus nennt deshalb hier den auferstandenen Herrn in Vers 20 den Erstling. Dieses Wort kommt aus dem Alten Testament, aus der Ernte. Ja, bevor man die Ernte einbringen konnte in Israel, musste man sozusagen einen kleinen Teil dieser Ernte ernten und als Opfer Gott darbringen. Und erst wenn dieses Erstlingsopfer dargebracht wurde, durfte man die ganze Ernte einbringen. Jesus ist das Opfer für uns geworden. Er hat das Opfer gebracht, das Opfer war gültig, er ist auferstanden, er wurde zum Erstling. Und das bedeutet, dieses Wort weist uns darauf hin, dass die große Ernte der Auferstehung noch folgt. Seine Auferstehung bedingt unsere Auferstehung. Lass uns weiterlesen, Vers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als erster Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Christus ist der sogenannte zweite Adam, der den Schaden, den der erste Adam angerichtet hat, wieder gut macht. Und noch mehr. Der uns völlig mit Gott verbindet. So verbindet, dass wir nie wieder voneinander getrennt werden. Sünde und damit Tod wird nicht mehr als Bedrohung im Raum stehen, wird nicht mehr wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen hängen. Warum? Weil Jesus darüber ein für alle Mal gesiegt hat. Alle, die in Christus sind, alle, die an ihn glauben, die sein Opfer angenommen haben, die darum schon ihre geistliche Auferstehung erlebt haben, werden durch ihn auch leiblich auferstehen. Aber auch mit dieser Auferstehung ist noch nicht alles erledigt. Weil Christus auferstanden ist, wird nicht nur unweigerlich die Auferstehung der Christen folgen, sondern auch die Wiederherstellung aller Dinge. So wie sie ursprünglich von Gott geplant und von ihm geschaffen waren. Gott hat diese ganze Welt geschaffen, dass er dadurch verherrlicht wird. Und wie indem er mit seinem Volk, was ihn anbetet, zusammen in dieser Welt lebt, in Herrlichkeit. Und was lesen wir jetzt hier? Vers 24. Danach das Ende. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt alles, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Am Ende die Verherrlichung Gottes. Und dieses Wort Ende, ja, hier Vers 24, danach das Ende, das kann man auch mit vollständig oder mit Erfüllung übersetzen. Also man könnte sagen, zuletzt wird sich alles erfüllen nach Gottes Plan. Das heißt, auch die Schöpfung wird erlöst und wird erneuert werden. Wir lesen Römer Kapitel 8, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll, von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Alle Welt wird Gott dienen und ihm die Ehre geben. Das heißt, alle Widersacher Gottes, alle Feinde, ja sogar der Tod, wird vernichtet werden. Für ein für alle Mal. Und Gottes Volk wird ihm für immer in Freuden dienen. Nochmal, Christus ist auferstanden. Und wir werden auferstehen. Und das ist sicher, weil es letztlich nicht nur um unsere Auferstehung geht, nicht nur um unser persönliches Glück geht, sondern weil es letztendlich um die Verherrlichung Gottes geht. Um Gottes großen Plan mit der gesamten Welt. Wir hätten jetzt in der letzten Woche zusammen mit den Kindern und Jugendlichen die Osterfreizeit gehabt. Und das Thema wäre gewesen Himmel. Ja? Auferstehung, Himmel und Ewigkeit. Was für ein geniales Thema. Nun, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ich hoffe, dass wir dann das nächste Mal dieses Thema dran nehmen können. Ich habe aber natürlich mich schon vorbereitet, habe ein Buch gelesen von Randy Alcorn und er schreibt dort, Gott hat seinen ursprünglichen Plan, dass die Menschen auf der Erde wohnen sollen, nie aufgegeben. Der Höhepunkt der Geschichte wird in der Tat die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde sein, ein auferstandenes Universum, das von auferstandenen Menschen bewohnt wird, die mit dem auferstandenen Jesus leben. Alles, was hier gut ist, woran wir uns schon hier erfreuen, das werden wir dort in vollkommener Weise erfahren. Alle Fragen, die wir haben beantwortet, alles darüber hinaus, was wir gar nicht fragen, uns vorstellen können, werden wir erfahren. Wir werden alle Verstorbenen in Christus wiedersehen. Wir werden alle Leute sehen, die wir aus der Bibel her kennen. Wir werden die Gaben Gottes genießen, voller Freude, ohne Reue, ohne Sünde. Es gibt noch viel mehr zu sagen über den Himmel. Die Bibel hat noch mehr zu sagen. Aber wisst ihr was? Das Größte und das Schönste wird sein, dass wir mit Christus, dem auferstandenen Herrn, zusammen sein werden. Alles Gute von Gott, was wir hier schon genießen, auch die schönsten Dinge, die ihr euch jetzt vorstellen könnt, die ihr schon mal erfahren habt, die sind alle nur ein Vorgeschmack, ein kleiner Vorgeschmack von dem, was uns erwartet, wenn wir mit Christus zusammenkommen, wenn wir mit der Quelle allen Segens, mit der Quelle aller Schönheit und alles Guten verbunden sind mit Christus. Und darauf, liebe Geschwister, dürfen und sollen wir uns freuen. Das erwartet uns tatsächlich. Ja, die Bibel hat noch mehr über dieses Thema zu sagen. Es ist gut, wenn wir uns mit diesem Thema, mit dieser Herrlichkeit, mit dem Himmel, mit der neuen Erde beschäftigen. Warum? Damit unsere Hoffnung gestärkt wird. Damit wir dieses wunderbare Ziel tatsächlich vor Augen haben als Motivation. Und es wird uns helfen, hier voller Freude eben Christus, unserem auferstandenen Herrn, nachzufolgen. Es wird uns helfen, dass wir hier schon als die leben, die wir sind, Himmelreichsbürger. Wir sind nicht Bürger, die ein Staat einschließen kann in die Wohnung. Wir sind Himmelreichsbürger, uns gehört die Ewigkeit. Wir haben eine feste, begründete Hoffnung darauf. Warum? Weil Christus auferstanden ist. So weit, so wunderbar. Aber, ihr habt es sicherlich schon erwartet, aber, manche denken es vielleicht schon die ganze Zeit, ist denn Christus wirklich auferstanden? So lautet doch diese Grundsatzkritik von Anfang an. Und das ist doch wirklich diese berechtigte Frage. Ist denn Christus wirklich auferstanden? Klar, ich meine, wenn du dieses Dogma der Auferstehung so dir als Grundlage nimmst, als Grundprämisse, als deine Basis, dann ist es kein Problem, sich so eine wunderschöne Traumgedankenwelt darauf aufzubauen und mit ganzer Hoffnung dran zu hängen. Und sicherlich wird dir das helfen, das Leid in diesem Leben einfach besser zu ertragen. Und vielleicht würde diese Vorstellung sogar den Schrecken, den schlimmsten Schrecken des Todes nehmen. Aber wo ist bitteschön der Beweis, dass Jesu Auferstehung keine Legende, kein Wunschtraum der ersten Jünger, sondern Wahrheit ist? Ist er wirklich auferstanden? Liebe Geschwister, wir dürfen, wir müssen diese Frage stellen. Denn wenn das alles wirklich nur ein Wunschtraum wäre, der uns eventuell das Leid in diesem Leben besser verkraften ließe, es wäre schrecklich. Selbst Paulus schreibt hier, wir wären die elendsten unter allen Menschen. Wie viele Menschen glauben einfach daran, dass sie Wurmfutter sind. Sie werden irgendwann sterben und dann werden sie verwesen und das war's. Wir sind elender, sagt Paulus. Unser Glaube und alles, was damit zusammenhängt, wäre vergeblich. Alles, was Jesus sonst noch getan und gesagt hätte, müssten wir hinterfragen, müssten wir in Zweifel ziehen. Alle Verkündiger, jeder Christ wäre ein Lügner. Wir alle würden einer Lüge anhängen. Ganz klar, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann werden auch wir nicht auferstehen. Beides hängt miteinander zusammen. Aber der Rückschluss von Paulus ist jetzt nicht, okay, dann gibt es halt keine Auferstehung, kein ewiges Leben, dann sind wir halt tot, dann ist halt Schluss, dann ist halt alles vorbei. Nichts mehr. Das ist nicht sein Rückschluss. Dann könnte man ja immer noch sagen, ja, dann lieber mit Hoffnung leben, auch wenn sie nicht erfüllt wird, als ohne Hoffnung und alles ist vorbei. Nein, was ist der Rückschluss von Paulus? Viel schlimmer. Wir wären noch in unseren Sünden. Vers 17. Wir wären noch in unseren Sünden. Unsere Schuld wäre nicht vergeben, aber wir ständen immer noch vor diesem heiligen, gerechten Gott, der Schuld der Sünde bestrafen muss. Jesu Opfer hätte nichts gegolten vor ihm. Wir hätten keinen Frieden mit Gott. Wir ständen immer noch unter diesem Gericht. Nicht das Schönste, sondern das Schlimmste würde uns erwarten. Mag die Corona-Krise noch so schlimm sein, mögen die Folgen dieser Krise, ja, Wirtschaftskrise, Inflation, Hunger, Armut, mag das alles noch so schlimm sein. Das Schlimmste wird uns noch bevorstehen. Nicht Hoffnung, noch nicht mal Gleichgültigkeit, sondern tatsächlich Panik und Angst wären hier angesagt. Aber hört, lasst es in eure Ohren und in euer Herz dringen. Vers 20. Nun aber ist er aus den Toten auferweckt. Und das ist jetzt hier nicht einfach nur eine sture Behauptung von Paulus, weil sonst seine ganze Hoffnung sich in heiße Luft auflösen würde. Dieser Glaubensgrundsatz, den wir haben, die Auferstehung Jesu, gibt uns Hoffnung, weil sie glaubwürdig ist. Dieser Glaubensgrundsatz ist glaubwürdig. Und nur weil er glaubwürdig ist, weil er unsere Hoffnung begründet, gibt er uns Kraft und Zuversicht. Gibt er uns einen Sinn im Leben, in dieser Welt, auch mitten im Leid, mitten in der Not, auch mitten in dieser Verwirrung und Unsicherheit, in der wir leben und die vielleicht auch manchmal in unserem eigenen Herzen herrscht. Und damit komme ich zu unserem zweiten Punkt heute Morgen. Wir haben begründete Hoffnung, weil Jesu Auferstehung glaubwürdig ist. Die Auferstehung ist nicht nur ein wichtiger Teil des Evangeliums, so wie Paulus ja gleich hier in den ersten vier Versen dieses Kapitels, wie ich es ja auch jetzt schon erklärt habe. Nein, für die Auferstehung, sagt er, gibt es viele Augenzeugen. Und ja, klar, wir können die Augenzeugen heute nicht mehr befragen. Aber wisst ihr, die Leute, an die Paulus geschrieben hat, die Korinther und die ganzen anderen Christen, an die dieser Brief auch geschickt und dann verteilt wurde, die konnten sie befragen. Die hatten die Möglichkeit, das, was Paulus dort für unerhörte Sachen, Dinge schreibt, zu überprüfen. Es gab also vertrauenswürdige Augenzeugen, an die man sich wenden konnte. Und die Apostel natürlich selbst vorneweg. Danach sagte aber, haben sogar einmal 500 Leute auf einmal Christus gesehen. Wisst ihr, was Paulus hätte einpacken können, wenn er in diesem öffentlichen Brief an die Gemeinde, an die Gemeinden, an alle Christen, an allen Orten in dieser Sache gelogen hätte, wenn er irgendwelche Aussagen gefälscht hätte? Aber fragen wir weiter. Warum waren gerade diese 11 Jünger, einer hat sich ja, Judas hat sich ja selbst umgebracht, warum waren gerade diese 11 Jünger Jesu so vertrauenswürdig? Nun, weil sie anfänglich am allerwenigsten an die Auferstehung glaubten. Müsst ihr euch mal vorstellen, die sind mit Jesus durchs ganze Land gezogen und dann sind sie am Ende nach Jerusalem gegangen und sie dachten, sie glaubten, sie hofften, sie konnten sich vorstellen, dass Jesus jetzt tatsächlich den Thron besteigt, dass er tatsächlich König wird und dass er dann die Römer aus dem Land wirft. Das konnten die sich alles vorstellen. Aber was die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, war die leibliche Auferstehung. Immer wenn Jesus davon geredet hat, von seinem Leiden, aber eben auch von seiner Auferstehung, da steht in der Bibel, sie verstanden es nicht. Es war ihnen verfinstert, sie konnten es haben überhaupt nicht gewusst, wovon redet der bitteschön. Für die Jünger war klar, mit der Kreuzigung ist alles vorbei. Alle Hoffnung passé. Sie waren voller Angst. Sie haben sich eingeschlossen. Sie haben sich weggeschlichen. Das wird jetzt alles ganz offen in der Bibel, in den Evangelien geschildert. Versteht ihr, liebe Leute, nicht die Idee, die Legende einer Auferstehung, sondern die Erscheinung des Auferstandenen selbst hat aus dieser Gruppe von angsterfüllten, trauernden Duckmäusern eine Gruppe gemacht von Leuten, die in die Welt hinausgegangen sind, die geistliche Eroberer waren, die bis an die Enden der damalig bekannten Welt gegangen sind, um genau diese Botschaft zu verkünden, das Evangelium und vor allem die Auferstehung Jesu. Die sind losgezogen und wurden genau für diese Botschaft mit dem Tod bedroht. Und viele haben tatsächlich den Tod auf sich genommen. Sie sind für Christus in den Tod gegangen. Warum konnten sie das machen? Weil sie wussten, mich erwartet die Herrlichkeit. Ich habe den Auferstandenen gesehen. Ich weiß, dass es wahr ist. Der Tod ist für mich dieses Eingangstor, dass ich wieder auch bei ihm bin. Und darum ist Christus für mich das Leben und Sterben ein Gewinn. Und unter den vielen Zeugen sind vor allen Dingen die allerersten Zeugen zu erwähnen. Das waren ja nicht die Jünger, sondern das waren die Jüngerinnen. Ja, wir haben es heute gehört, Maria von Magdala und dann noch die andere Maria. Und da müssen wir jetzt wissen, das Wort einer Frau galt damals nicht. Du hättest vor Gericht da dutzendeweise Frauen, die stellen können, die alle dasselbe bestätigen. Da hätte nur ein Mann kommen müssen und hätte was anderes sagen können und dann, tja, Pech gehabt. Dann gilt das, was der Mann sagt. Ein Wort der Frau galt nichts. Nun, es wäre wirklich das Dümmste gewesen, sich eine Legende der Auferstehung auszudenken und dann Frauen als erste, als entscheidende Zeugen dort in diese Geschichte hineinzunehmen. Warum macht die Bibel sowas? Warum steht das so in der Bibel? Die Antwort lautet, weil es tatsächlich so war. Und Paulus selbst war auch ein besonderer Zeuge, ja, ein Beweis der Auferstehung des Herrn. Ihm ist Jesus auf der Straße nach Damaskus begegnet. Ja. Das heißt, Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, weil er Christen hasste, weil er sie gefangen nehmen wollte, weil er sie töten wollte. Und als er dort auf dem Weg war, um dieses Werk auszurichten, begegnete ihm Christus. Er sprach zu ihm. Und diese Begegnung des auferstandenen Herrn hat aus diesem Christenverfolger einen Christenmissionar gemacht. Der, so wie er hier dann in Kapitel 15, Vers 30 schreibt, sich stündlich in Gefahr begab. Er wurde verfolgt und oftmals bis fast zum Tode gefoltert. Warum? Aufgrund seiner Verkündigung, aufgrund seiner Hoffnung an die Auferstehung. Das war der Grund. Und trotzdem hat er es weitergemacht. Versteht ihr, es war keine Erfindung, die Jünger Jesu, Petrus, Jakobus, Johannes und eben zuletzt auch Paulus und viele, viele weitere mehr dazu gebracht haben, ihr Leben Jesus und dem Evangelium zu widmen und in den meisten Fällen auch zu lassen. Es war keine Erfindung. Es war die Tatsache der Auferstehung. Erinnert ihr euch an Palmsonntag, an die Predigt über Petrus, wie er am Feuer saß dort im Hof des Hohepriesters. Wie er bei Jesus sein wollte, wie er gesagt hat, ich stehe zu dir bis in den Tod. Und wie dann nur das Wort einer Frau, einer Magd gereicht hat, um ihn zusammenbrechen zu lassen. Er hat Muffensausen bekommen, er ist innerlich völlig zusammengebrochen. Er hat seinen Herrn dreimal verleugnet. Aber nachdem Petrus den Auferstandenen gesehen hat, hat er sich vor die versammelte Mannschaft des Hohen Rats gestellt und ihm einfach gesagt, Leute, ihr wisst doch wohl selbst, dass ich Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Wir werden nicht schweigen von Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der auferstanden ist. Wir werden nicht schweigen. Und er hat nicht geschwiegen, bis er dann irgendwann höchstwahrscheinlich tatsächlich dafür getötet wurde. Und als letztes noch die Gemeinde in Korinth. Diese Gemeinde selbst, die dort in dieser verruchten Hafenstadt entstanden ist, sie ist ein Beweis. Ja, das ist im Prinzip ein Beweis dafür, dass die für die Wahrheit des Evangeliums, für die Wahrheit der Auferstehung. Wie beginnt Paulus hier dieses Kapitel? Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch fest steht. Und nicht nur die Gemeinde in Korinth, jede Gemeinde. An vielen, vielen Orten, seit 2000 Jahren, ist ein Beweis dafür, dass Christus lebt. Hätte die Gemeinde die Verführung und Verfolgung in all den Jahrhunderten überlebt, wenn nicht tatsächlich ihr Herr leben würde, der sie beschützt hat und geführt hat bis heute? Sollten so viele klardenkende Menschen einfach nur derselben Traumwelt, in derselben Traumwelt leben? Nein, Christus lebt in ihnen. Das ist die Antwort. Das Leben nach dem Tod ist für uns Christen eine Hoffnung. Das Leben nach dem Tod in Gottes Herrlichkeit ist für uns Christen sicherer als für uns alle ein halbwegs normales Leben nach Corona. Und wenn du immer noch Zweifel hast, dann gebe ich dir jetzt zwei Ratschläge. Ratschlag Nummer 1, setze dich weiterhin intensiv mit dem Thema Auferstehung in der Bibel auseinander. Lies und studiere diese Stellen, wo davon die Rede ist. Und lies vielleicht auch noch ein gutes Buch dazu. Ja, manche Forscher sind gerade, weil sie beweisen wollten, dass das mit der Auferstehung, also quasi die Grundlage der ganzen Gemeinde, des ganzen Christentums, dass dieses Wunder eine Lüge ist. Sie sind in dem Versuch, dass sie das beweisen wollten, zu der Überzeugung gekommen, dass nachdem sie alle diese Ergebnisse zusammengetragen haben, es nur eine Möglichkeit gibt, nämlich dass es stimmt, dass Jesus auferstanden ist. Sie sind dadurch zum Glauben gekommen. Und sie haben darüber Bücher geschrieben. Ich empfehle euch zum Beispiel das Buch von Jürgen Spieß. Und mein zweiter Ratschlag ist, bete um Erkenntnis. Bei allen Beweisen, die Auferstehung, die sprengt natürlich unsere Vorstellungskraft. Viele glauben ja irgendwie an irgendeine weitere Existenz nach dem Tod, auch damals zu Jesu Zeiten haben viele natürlich an irgendwie eine weitere Existenz geglaubt, vielleicht ein unpersönliches Weiterexistieren in irgendeinem Weltgeist oder sonst was. Ja, natürlich, viele glauben, viele hoffen an irgendwie sowas. Aber leibliche Auferstehung, dass du persönlich leiblich auferstehen wirst, mit einem erneuerten Leib, aber doch du. Und dass du diesen leiblich auferstandenen Herrn sehen wirst, dass du mit ihm in dieser neuen Erde leben wirst. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Das können wir nur begreifen und im Glauben erfassen, wenn Gott uns dafür die Augen öffnet. Wenn er dir Verstehen und Glauben schenkt. Aber weißt du kannst ihn darum bitten. Und du darfst wissen, wenn du ihn von Herzen darum bittest, dann will Gott dir Erkenntnis und Glauben schenken. Er will dir deine Schuld vergeben. Er will dich zu seinem Kind machen. Er will Gemeinschaft mit den Menschen haben in Ewigkeit. Dafür hat er seinen Sohn ans Kreuz gegeben. So ernst ist es ihm. Und dafür ist Christus auferstanden. Liebe Geschwister, es gibt mehr, was auf uns wartet und was uns Hoffnung macht, als ein Leben nach Corona. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er war nur der Erstling. Auch wir, die wir an ihn glauben, die wir durch ihn gerettet sind, die wir durch sein Werk befreit sind von unserer Schuld, auch wir werden mit ihm auferstehen. Und wir werden mit ihm in dieser neuen, herrlichen, himmlischen Erde leben. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der allen unseren Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.